Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Unglaublich aber wahr. Schon die 96. Folge der Pinkelpause. Hallo Chris.
Hallo Jochen.
Wir steuern auf die 100 zu.
Ja, hast du das überlegt schon?
Das ist eine Überraschung. Es ist ja ein Podcast.
Okay. Da bin ich mal gespannt.
Es ist ja ein Podcast, der sich um Männergesundheit dreht. Und wenn wir über Männergesundheit sprechen, dann müssen wir natürlich auch irgendwann das Thema Parkinson in den Mund nehmen. Und Parkinson und die Urologie ist das Thema heute, ne?
Absolut, genau. Ich bin seit einem Jahr ungefähr Mitbegründer einer Patienten-Selbsthilfe-Austausch-Plattform. Patienten wie wir, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen hier. Und da gibt es einen Herrn, der Maurice Mielert, der selber an Parkinson erkrankt ist und der uns sehr bei diesem Aufbau dieser Plattform unterstützt hat bisher schon. Und da Parkinson sehr, sehr häufig mit urologischen Symptomen einhergeht, habe ich das zum Anlass genommen, den Maurice mal hier einzuladen und zu berichten. Erstens natürlich über sich selbst, über seine Aktivitäten. Und vielleicht gehen wir auch mal so ein bisschen durch, was kann der Parkinson in der Urologie anrichten und wie können wir dem Herr werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Hallo Maurice, hallo auch wieder in den Norden. Ich glaube, ihr beiden seid gar nicht so weit voneinander weg da oben.
Ich sitze in Heide-Holstein.
Heide-Holstein. Hallo Maurice.
Hallo Chris, ich sitze in Heide-Holstein und bin noch nicht so sehr Podcast erfahren, aber wir werden das gleich lösen.
Ja, wir werden auch als Erfahrener nach 96 Folgen kriegen wir langsam Routine.
Genau.
Ja, Maurice, wer bist du? Was machst du? Erzähl uns was von dir.
Ich bin 63 Jahre alt und habe seit 7 Jahren die Diagnose Parkinson. Vorausgegangen war bei mir ein relativ heftiger Schlaganfall mit allen möglichen Folgen, vielen, vielen Wochen Rehabilitation, alles neu lernen vom Laufen bis zu den Bewegungen der Extremitäten. Und im Zuge dieser ganzen Reha-Maßnahme wurde dann festgestellt, dass ich an idiopathischem Parkinson-Syndrom erkrankt bin. Das hatte zur Folge, dass wir bei uns in der Familie relativ schnell alle Tische abgeräumt haben und gesagt haben, wir werden uns ins Privatleben zurückziehen und die Zeit, die uns bleibt, genießen und mit Dingen füllen, die uns interessieren und wo wir wirklich wissen, dass wir die Zeit vernünftig einsetzen und nicht nur noch nach dem Wertschöpfungspotenzial Ausschau halten, was man in den Jahrzehnten vorher im Blick hatte. Und so kommt es, dass ich jetzt
in der Zeit... Ganz kurze Zwischenfrage. Also du hattest zu dem Zeitpunkt der Diagnose gar keine Symptome selbst bemerkt und es wurde nur im Rahmen dieser Schlaganfall-Reha diagnostiziert?
Ja.
Und ja, idiopathisch heißt für unsere Zuhörer, man findet keinen greifbaren Grund, sondern man hat die Symptome, aber man kann jetzt nicht, das ist beim Parkinson ja sehr oft so, dass man also nicht einen genauen Grund benennen kann, warum der entsteht, sondern er entsteht idiopathisch, also ohne medizinisch nachvollziehbaren Grund.
Sehr richtig. Ja, genau. Das ist die Situation. Und ich war, wie gesagt, damals in einer sehr nachhaltigen Rekonvaleszenzbedürftigkeit, wurde da wochenlang in der Ostseeklinik therapiert und wieder zum Laufen gebracht. Und das funktionierte dann auch alles ganz gut, aber irgendwann stockte dieser Erfolg, der Behandlungserfolg stockte und kehrte sich regelrecht um ins Minus. Und so kamen dann zwei Neurologen auf die Idee, doch mal genauer nachzusehen. Und daraus ergab sich dann diese Situation, dass die Parkinson-Krankheit mit viel Aufwand diagnostiziert und dann entsprechend eingestellt wurde. Und von dem Moment an, als ich dann eingestellt wurde, ging es auch tatsächlich, was die beispielsweise physiotherapeutischen Bemühungen anlangte, wesentlich besser wieder weiter. Und nun ist das in der Zwischenzeit 7 Jahre her. Mhm. Und nun ist natürlich der Erkrankungsfortschritt weiter und man hat jetzt irgendwo schon also sehr starke Einschränkungen durch die normale Parkinson-Erkrankung, auch ohne die Spätfolgen eines Schlaganfalls.
Welche sind das? Wie schränkt Parkinson im Moment dein Leben ein?
Ich bin ausdrücklich Schmerzpatient. Heißt, das, was bei Parkinson-Erkrankten oftmals üblich und oder ein Symptom ist, sind die Schultergürtelbeschwerden, sodass die Rumpfbeugung in der Zwischenzeit schon ein Stück weit einsetzt. Man kann nicht mehr wirklich gerade stehen. Das Witzige ist ja, dass unser Professor, der sagt immer, was ein Wahnsinn, ihr seid alle im Liegen brav, weil wir können gerade liegen, aber nicht gerade stehen. Das ist alles ganz verrückt. Und in der Weise sind also tatsächlich wirklich ausdrückliche Schmerzerlebnisse der Alltag. Und dazu hin bin ich Tremorpatient. Das heißt, ich habe in der rechtzeitigen Körperhälfte angefangen, einen Ruhetremor zu entwickeln. Gott sei Dank ein Ruhetremor und kein Belastungstremor.
Was ist Ruhetremor? Chris, vielleicht nochmal an den Arzt die Frage.
Ja, Tremor ist ganz einfach übersetzt Zittern. Ne? Also der Parkinson hat ja mehrere klassische Symptome. Dazu gehört halt, oder wir müssen vielleicht noch weiter vorne anfangen. Oder Maurice, da kannst du mir auch helfen. Ich bin ja auch kein Neurologe. Wahrscheinlich hast du mehr Ahnung davon als ich, was das eigentlich ist, Parkinson. Ja, also wie das entsteht, was dem zugrunde liegt. Und wenn ich das richtig erinnere, ist das einfach ein Mangel an einem sogenannten Neurotransmitter oder dem Dopamin. Und dieses Dopamin ist halt wichtig, dass Nervensignale übertragen werden vom Gehirn über die Nerven bis zu den Muskelzellen. Ja. Und wenn es an diesem Botenstoff mangelt, dem Dopamin, kommt es halt klassischerweise zu Koordinationsschwierigkeiten, zu Bewegungseinschränkungen, zu einer Starrheit der Muskeln, zu einem Zittern, deshalb auch der Tremor. Die Starrheit der Muskeln heißt Rigor. Genau. Das sind also so ganz typische Symptome, die mit dem Parkinson einhergehen, die man auch klassischerweise so damit verbindet, die auch der Laie kennt. Genau, Maurice.
Man kann es ja nochmal auch dahingehend ausführen. Es ist also der Niedergang der Substantia nigra im Gehirn. Das bedeutet, es ist ein Gehirnareal, welches, ich möchte mal ganz brutal sein und das so sagen, wie es ist, welches eigentlich bei lebendigem Leibe stirbt. Ja, also da ist ein kleines Gehirnareal, welches irreversibel Schaden nimmt, das ist auch das Handicap an der Parkinson-Erkrankung überhaupt, dass man bis zum jetzigen Zeitpunkt weder erkannt hat, woher es wirklich kommt, wie es zustande kommt. Viele sagen, es beginnt im Darm und hat entsprechende Strukturierungen über Eiweißmoleküle. Und andere wiederum sagen, es geht über die Frage von Eisenansammlungen in diesem Gehirnareal. Auf jeden Fall geht diese Substantia nigra kaputt mit der bekannten Folge. Und was man vielleicht, wenn man jetzt über diese Grundparameter der Erkrankung überhaupt spricht, einfach sagen muss, und das kann ich da, glaube ich, durchaus als Betroffener ganz, ganz hingebungsvoll sagen, Parkinson findet nicht nur da statt, wo es der Gegenüber sieht. Nicht der, wenn man mir gegenüber sitzt und sieht, da zittert etwas am Körper oder er hat eine komische Bewegung oder eine Ausfallbewegung oder eine Überbewegung, dann ist das sichtbar. Aber die Dinge, die nicht sichtbar sind, die sind wesentlich schlimmer. Nämlich der Parkinson ist ja auch im Körper drin. Also die Organe kommen ja auch in dieser Weise in eine Missbewegungsstruktur, die man eben nicht sieht und die für den Betroffenen weitaus tragischer sind, als wenn dann mal die Hand zittert.
Und du, im Zusammenhang, dass jetzt der Schlaganfall der Auslöser war, dass also praktisch diese Substantia nigra vom Schlaganfall betroffen war, das ist ausgeschlossen? Oder?
Völlig ausgeschlossen. Das hat nichts miteinander zu tun, es sind völlig verschiedene Baustellen.
Das heißt, wenn du den Schlaganfall nicht bekommen hättest, hättest du genauso in der gleichen Weise den Parkinson entwickelt.
Jawohl. Wie auch. Ja.
Wie häufig ist das denn eigentlich, so ein Parkinson? Oder Männer, betrifft es nur Männer oder auch Frauen?
Nein, es betrifft auch ganz viele Frauen. Deswegen, also man sagt immer, das ist so eine alte Männerkrankheit. Also erstens hat es mit Alt leider gar nichts mehr zu tun, sondern es sind ganz viele auch jüngere Menschen erkrankt.
Ab wann geht's da los? Ab wann geht's da los? In welchem Alter kann es
sein? Ich kenne inzwischen Leute, die sind 30 Jahre und kurz über 30 und sind durchaus fortgeschritten schon an Parkinson erkrankt. Wir haben über die Selbsthilfe sehr viele Menschen kennengelernt, die sehr früh sich mit diesem Problem schon schlagen. Und tatsächlich ist es so, dass je früher die Menschen erkranken an dieser Erkrankung, umso dramatischer ist der Krankheitsverlauf. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn nun irgendjemand mit 75 oder 78 Jahren diagnostiziert wird, dann wird er diesen Leidensdruck in der Weise nicht mehr erleben, wie einer, der mit 40 die Erkrankung bekommen hat und genau weiß, dass er damit noch ganz lange leben soll und wird, weil am Parkinson ist noch keiner gestorben. Also Parkinson ist ja nicht tödlich, sondern es ist nur eine Erkrankungsform, die einen eben nicht mehr loslässt und die auch nicht, wie jetzt beispielsweise die Multiple Sklerose, in Schüben einhergeht, sondern die tatsächlich eben fortschreitend sich intensiviert, aber dann eben auch nicht mehr weggeht. Das bedeutet, man hat dann eben ein Krankheitsstadium erreicht und dann läuft das Ding nicht mehr rückwärts. Man kommt also nicht
Also
mehr in diese.
ich kann dann auch einen Fall aus meinem persönlichen Umfeld berichten. Also ein Arbeitskollege von mir aus Krankenhauszeiten ist schon mit Anfang Mitte 40 erkrankt, mit 50 etwa berufsunfähig geworden und heute jetzt mit etwa 60 ein schwerer Pflegefall tatsächlich. Also da gibt es tatsächlich dramatische und auch schon sehr, sehr frühe Verläufe. Ne? Gibt es denn Therapien, Maurice?
Ja, nun gut, also es gibt symptomatische Begleitung durch Fachärzte und viele Fachleute, die da lauten: A, eine sehr nuancierte Medikamenteeinstellung.
Dopamin gibt man dann.
Bitte? Wie
Man
bitte?
gibt dann das Dopamin, was fehlt,
Man
oder
gibt
wie?
das Dopamin und die entsprechenden, also es muss ja die Blut-Hirn-Schranke geöffnet werden, deswegen sind ja immer entsprechende Begleitstoffe dabei. Man gibt also diese dopaminergen Ersatzstoffe, um die Symptome ein wenig aufzuhalten. Das funktioniert auch sehr gut, wenn man da gut eingestellt ist. Dann hat man da auch durchaus wirklich einen Vorteil an Lebensqualität. Aber irgendwann ist eben der Punkt erreicht, wo die Tabletten gewissermaßen eine inflationäre Situation im Körper bewirken. Man braucht immer mehr und hat immer weniger Erfolg dabei. Und das ist, wie du gerade selbst, Christoph, sagtest, bei dem Bekannten, den du hast, durchaus symptomatisch, dass dann eben dieses Zeitfenster von 10 oder 20 Jahren sich entsprechend so gestaltet, dass dann früher oder später die körperliche Hinfälligkeit so groß ist, dass die Pflegeabhängigkeit entsteht. Aber was ja an Möglichkeiten derer noch mehr gibt, ist unter anderem eben zum Beispiel die tiefe Hirnstimulation, also der Einbau eines Gehirnschrittmachers. Und bei allem und über allem steht Bewegung, Bewegung, Bewegung. In irgendeiner Weise muss man sich immer bewegen. Man darf nicht anfangen, sich zurückzuziehen und steif zu werden, sondern man sollte eben schauen, dass man jeden Tag irgendwie doch ein bisschen mindestens geht. Also ich bin im Moment ungefähr bei 3 bis 3,5 Kilometern pro Tag, die ich laufe, jeden Tag. Dann ist das zwar immer noch eine relativ einseitige Bewegungsstruktur, aber parallel dazu versuche ich die ein oder andere den Oberkörper in der Weise zu bewegen, dass ich mal einen Golfschläger in die Hand nehme. Aber ist eben so die Situation. Man muss sich damit auch psychisch klarstellen, dass der Verlauf ist irreversibel und er ist unausweichlich. Das muss man erst lernen und damit muss man auch so umgehen, dass man dann sein Leben so koordiniert, dass da noch was Vernünftiges und Sinnstiftendes und auch Erfreuliches bei rauskommt. Ich kenne ganz viele Parkinson-Patienten, mit denen wir furchtbar viel Spaß haben und ein geradezu vorher nie erlebtes humoreskes Zusammenleben erleben.
Aber du hast ja schon nach der Diagnose, warst du Mitte 50, dein Leben radikal umgestellt, wie ich das verstanden habe. Du hast also praktisch gleich Konsequenzen gezogen, nicht versucht, irgendeinen Kompromiss zwischen Beruf und Erkrankung zu finden
Nein.
oder dich da irgendwie durchzuwinden, sondern dir war gleich die Tragweite bekannt und hast dann sofort dein Leben dieser Diagnose angepasst.
Ja gut, also man schüttelt das natürlich jetzt nicht an einem Tag in die linke Hosentasche und dann zieht man es am nächsten Tag wieder raus. Das dauert schon einige Zeit, dann ist man schon tatsächlich eben eine ganze Zeit lang, wo man schon Fragen stellt, die sehr existenziell sind. Das ist so. Aber wenn dann, so wie jetzt in meinem gegebenen Fall, eben der familiäre Hintergrund stimmt und steht und die soziale Struktur, innerhalb derer man sich bewegt, passt, dann kann man wirklich sagen, dann muss man solche Schritte gehen, wie wir sie gegangen sind. Man geht so einen Schritt auch nie alleine, das macht man immer als Familie, immer in der Addition der Menschen, die daran beteiligt sind. Der Angehörige ist in der gleichen Weise betroffen wie der Betroffene selbst. Und wir haben das also sehr konsequent gemacht. Wir haben von Anfang an gewusst, das entwickelt sich so und so und sind in eine schöne kleine Erdgeschosswohnung gezogen in der Nähe zu medizinischer Infrastruktur, haben unsere Firmen übergeben an Nachfolger und haben alles, was an Dingen, die einem tagtäglich viele Stunden Arbeitszeit gekostet haben und auch Lebenszeit geraubt haben, die haben wir abgeschafft, vollständig. Wir haben uns wirklich komplett ins Privatleben zurückgezogen. Und das war die sinnstiftendste und vernünftigste Entscheidung überhaupt, weil es funktioniert nicht. Du kannst nicht halb noch berufstätig sein und die andere Hälfte bist du krank. Das wird nichts. Bei Parkinson wird das nichts. Man ist dann ganz krank und in der Folge dessen auch ganz arbeitsunfähig. Und gleichzeitig sollte man wirklich eben immer im Kopf behalten, die Zeit, die einem bleibt, ordentlich zu genießen. Das haben wir gemacht und machen wir.
Aber du spürst eine Motivation in dir, auch Energie in dieses Netzwerken rund um die Parkinson-Erkrankung und die Selbsthilfe zu stecken. Weil man könnte ja jetzt auch sagen, okay, ich ziehe mich komplett ins Private zurück und bin jetzt nur noch ein konsumierender Teil der Gesellschaft und kein produktiver Teil der Gesellschaft mehr. Das hast du aber für dich anders entschieden. Was machst du da? Wie setzt du dich ein für Parkinson-Patienten?
Wir haben uns entschieden, für die Selbsthilfe aktiv zu sein. Also vor 8 Jahren hätte ich mit dem Wort Selbsthilfe überhaupt nichts anfangen können. Und als diese ganze Geschichte dann auf mich zukam, hatte ich am Anfang auch gesagt, nein, um Gottes Willen, ich gehe doch nicht zur Selbsthilfegruppe. Dort gucke ich ja meiner Zukunft ins Gesicht. Das will ich nicht. Und das habe ich aber schnell gelernt, dass das Quatsch ist. Ich habe sehr, sehr schnell gelernt, dass der Zusammenhalt von Gleichbetroffenen in einer Selbsthilfegruppe eine sehr, sehr zielführende und erfüllende Angelegenheit ist. Und wir haben uns da nachhaltig in diese Struktur von Selbsthilfe eingearbeitet, eingedacht, eingebracht. Haben hier an der Westküste Schleswig-Holsteins einige kleine Markers gesetzt für die Selbsthilfe. Hier in Dithmarschen, in Itzehoe ist eine Gruppe entstanden, in Husum ist eine Gruppe. Also wir sind da ganz gut aufgestellt und wir erkennen vor allen Dingen daraus, wie viele Menschen davon betroffen sind und wie viele Menschen in der Tat auch wirklich abhängig sind davon, dass aus der Community von Gleichbetroffenen heraus entsprechender Beistand, entsprechender Rat erfolgt. Eine Vielzahl von Medizinern, lieber Christoph, du bist selbst Arzt, du kennst das, ist natürlich auch immer irgendwo unter extremem Zeitdruck. Und wenn ein Mensch dann mit einer solchen so existenziellen Diagnose konfrontiert wird, dann ist das natürlich nicht eine Sache, die man auf dem Hausflur erledigen kann und die auch nicht im Rahmen einer normalen Konsultation, vergütungsfähigen Konsultation abzuarbeiten wäre. Es ist in der Tat wichtig, dass die Menschen dann irgendwo, sag ich mal, in ein Netz fallen können. Und das ist die Selbsthilfe. So kann ich es nur beschreiben. Das hilft ungemein und macht in alle Richtungen Sinn, und zwar bei allen Altersgruppen. Und ist natürlich logischerweise die Ansprache von Zielgruppen unterschiedlich. Du musst mit einem 75-jährigen Menschen anders sprechen als mit einem 45-jährigen Menschen, der noch im Leben steht, eine Familie hat, ein Kind auf dem Arm und noch im Beruf steht, als wenn jetzt eben schwerpflegebedürftige Menschen fast schon an der Immobilität angekommen sind, in einer Selbsthilfegruppe zusammen sind. Aber diesen Spannungsbogen so ein bisschen abzuarbeiten, das haben wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben.
Ich habe mal eine Frage an dich, Chris. Welche Symptome urologischer Art kann denn eigentlich Parkinson machen? Wie häufig passiert sowas? Was gibt es da?
Ja, also ich hatte tatsächlich so ein paar gravierende Fälle so im Hinterkopf aus meiner Praxistätigkeit, die dann wirklich massive urologische Symptome haben. Wenn man es jetzt mal im Groben sieht, kann man sagen, da also gehen die Zahlen sehr weit auseinander, aber jeder Dritte mindestens entwickelt im Laufe seiner Erkrankung urologische Symptome. Einzelne Prävalenzstudien sagen sogar bis zu 80%, also 4 von 5 Patienten entwickeln urologische Symptome. Und auch die können sehr heterogen sein, ne? Weil durch diese Störung dieser Neurotransmitter, also dieser Nervenübertragungsstoffe, kann es einerseits zu einem erhöhten Frequenz des Wasserlassens kommen, der Blasenunruhe. Es kann aber auch zu einer Entleerungsstörung kommen, ne? Weil einfach durch diesen Rigor, also die straffe Beckenbodenmuskulatur, die Entleerung der Blase, das Öffnen des Blasenausgangs eingeschränkt werden kann. Das heißt, wir haben manchmal sehr gemischte Bilder. Also wir haben oft Patienten, die dann eine Blasenunruhe durch die Nervenfehlsteuerung haben, die aber auch eine Entleerungsstörung haben, weil der Beckenboden sich nicht entspannt. Und bei Männern jenseits der 50, Mitte 50, kommt dann bei jedem zweiten auch noch eine Prostatavergrößerung hinzu. Das heißt, wir haben so ein Mischbild aus Blasenunruhe und Entleerungsstörung, wo wir dann auf mehreren Ebenen versuchen müssen, das da anzusetzen. Ne? Also einmal optimale Einstellung des Parkinson, dass also diese Muskelhärte, dieser Rigor weggeht, dann eine Behandlung einer möglichen Prostatavergrößerung mit den klassischen Medikamenten und eine Ruhigstellung der Blase, die dann auch oft mit Medikamenten behandelt werden muss, sogenannte Anticholinergika. Also das sind tatsächlich gar nicht so einfache Situationen. Und hinzu kommt dann noch, dass es oftmals im Verlauf der Erkrankung zu einer Einschränkung der kognitiven Funktionen kommt und die Mobilität zunehmend abnimmt. Das heißt also, es kommt bei vielen Patienten zu einem überfallsartigen Harndrang, aber die eingeschränkte Mobilität erlaubt keinen schnellen Toilettengang. Und da erleben wir schon auch mal dramatische Situationen, dass also eine Dranginkontinenz deshalb besteht, weil einfach die Zeit bis zur Toilette gar nicht ausreicht. Und ja, da sind wir Urologen oft herausgefordert, weil auch, ja, Maurice, du wolltest was sagen?
Wunderbares Bindeglied. Die Frage ist, wir haben erkannt, also zumindest in der betroffenen Community ist schnell erkennbar, dass es nicht so furchtbar viele Fachneurologen für Parkinson-Erkrankungen gibt. Neurologie ist nicht immer gleich, also Parkinson ist in der normalen oder breiten Neurologie gar nicht so einfach verortet. Es sind nicht viele Ärzte, die es wirklich gut verstehen und behandeln können. Wie ist es denn bei den Urologen? Wie viel versteht der Urologe im Allgemeinen von einer neurodegenerativen Erkrankung dieses Grades? Kann er mit der Begrifflichkeit Rigor im Unterleib umgehen? Das sind ja wirklich, das genauso wie du es angesprochen hast, sind ja ganz essentielle tagtägliche Erlebnisse.
Ja, schon. Also wir können natürlich die Diagnostik, die notwendig ist, die kann jeder niedergelassene Urologe durchführen. Wir können eine Urindiagnostik machen, wir können Ultraschall machen, wir können die Entleerung überprüfen, wir können das aktuelle Miktionsverhalten protokollieren und wir haben natürlich schon die entsprechende Medikamente in der Schublade. Die Kunst ist, das zu koordinieren, also welches Medikament muss wann wie eingesetzt werden und halt verschiedene Fachgebiete, dann auch Physiotherapie und so weiter, da zu integrieren. Und da ist dann oft der Punkt, wo dann der normale Niedergelassene überfordert ist. Ne? Weil klar kann man mal eben einen Alpha-Blocker gegen Prostatavergrößerung aufschreiben und sagen, kommen Sie in 3 Monaten wieder zur Kontrolle. Aber das differenziert zu sehen und zu sagen, okay, Sie haben halt eine Prostatavergrößerung, aber Sie haben auch diese Blasenunruhe durch Ihren Parkinson und Sie haben die Mobilitätseinschränkung und wir müssen das, glaube ich, auf mehreren Ebenen angehen. Und deshalb hat sich in der Urologie ein Fachgebiet etabliert, was sich genau solcher Patienten annimmt und das ist die Neurourologie. Und nach meiner Meinung muss jeder Parkinson-Patient einmal auf jeden Fall eine Basisuntersuchung beim Urologen bekommen. Und jeder Parkinson-Patient, der urologische Symptome hat, sollte mittelfristig auch mal neurourologisch untersucht werden. Denn das sind dann schon Spezialabteilungen, die den Patienten als Ganzes sehen, die also nicht nur die Blasenfunktion sehen, sondern auch die neurologische Situation. Und wo man dann die Dosierung dieser Medikamente, es gibt auch modernere Medikamente noch, also nicht nur die Blase einfach ruhig stellen, sondern gibt es eine neue Stoffgruppe, die da Einzug gehalten hat. Wir haben heutzutage die Möglichkeit, auch mit Botox die Blase ruhig zu stellen, aber auch da ist eine gute Begleitung des Patienten notwendig. Der muss lernen, sich selbst notfalls zu kathetern. Das muss regelmäßig wiederholt werden. Es muss vorher eine Blasendruckmessung gemacht werden. Also das gehört dann wirklich in die Hände von solchen Spezialisten. Da ist der normale niedergelassene Urologe wahrscheinlich an einem gewissen Punkt überfordert oder in der Regel überfordert. Und es muss natürlich mit dem Neurologen koordiniert werden. Ja, wie wird der Parkinson behandelt? Wenn eine Neuromodulation, also eine tiefe Hirnstimulation geplant ist, sollte der Urologe davon auch wissen. Ne? Das kann auch Einfluss auf die Blasenfunktion haben. Also das sind schon Sachen, die müssen koordiniert werden. Ja,
alles, was du, Christoph, gesagt hast, ist super interessant, spannend und zielführend in Bezug auf die tatsächlichen Wahrheiten. Ich muss dir sagen, in der Komplextherapie, in der Parkinson-Komplextherapie oder auch in Rehabilitationsmaßnahmen finden diese Begrifflichkeiten nicht statt. Oftmals endet der Körper des Parkinson-Betroffenen da, wo ihn der Atlas in der Grundschule abbildet, bis zum Bauchnabel. Mehr nicht. Und dann fängt er an den Oberschenkeln wieder an, weil natürlich die entsprechenden Beschwernisse beim Gehen und beim Stehen, bei der Gleichgewichtsfindung und bei der Schrittlänge beachtet werden. Aber alles das, was dazwischen liegt, zwischen Bauchnabel und Kniescheibe, möchte ich sagen, das findet in der Komplextherapie teilweise auch nicht statt. Und diese Interaktion, die du beschreibst, auch zwischen den einzelnen Disziplinen, die fehlt in der Tat im realen Alltag. Selbst in den gut aufgestellten Kliniken ist das, was du beschreibst in Bezug auf die Neurourologie, nicht wirklich verortet, mit der Folge, dass eine Vielzahl von Patienten mit den Problemen, wie du sie beschrieben hast, sich so lange herumquält, bis sie feststellt, dass die 20 Euro für ein Inkontinenzrezept pro Monat einfach nicht ausreichend sind, um entsprechendes Material zu erwerben. Das ist die reale Situation.
Ja, Maurice, das ist ja auch der Grund, oder das ist ja das, woran unser Medizinsystem generell krankt. Das ist der Grund, warum wir Patienten wie wir gegründet haben, damit es da zu einem fachübergreifenden Austausch auch kommt. Und gerade in diesen Bereichen, jeder macht halt das, was er kann. Der Physiotherapeut behandelt die Muskelhärte, der Neurologe gibt das die dopaminergen Medikamente, der Urologe guckt, dass die Blase leer wird. Aber dass das ineinander greift, ist immer noch die Ausnahme. Und das ist auch schwierig zu behandeln. Jetzt haben wir über Sexualität noch gar nicht gesprochen.
Richtig.
Das wird ja dann auch oft ausgeklammert und da könnte es ja auch dann entsprechende Störungen geben. Ja, also ist sicherlich ein schwieriges und komplexes Thema und es ist ja auch nicht die einzige Erkrankung, gerade bei neurologischen Erkrankungen, die auch auf urologischem Gebiet Symptome machen kann. Ne? Für uns Urologen ist es immer am einfachsten, die Prostata macht Probleme und wir behandeln die Prostata. So, wenn wir aber mehrere Sachen haben, die gleichzeitig Probleme machen können und der Parkinson-Patient hat ja vielleicht auch noch eine Zuckerkrankheit oder einen Bandscheibenvorfall oder sonst irgendwelche Probleme, die dann noch mit reinspielen, dann wird es richtig komplex. Ja, und da ist unsere heutige Medizin eigentlich nicht geeignet, das dann entsprechend aufzufangen. Dann macht jeder halt schnell seinen Teil und schickt den Patienten weiter.
Ich finde, das schreit nach einer Fortsetzung, diese ganze Geschichte, dieses Format angeht. Ganz einfach deshalb, weil ich weiß, dass doch eine Vielzahl von Menschen mit urologischen Problemen unterwegs ist, wenn sie Parkinson haben. Mhm. Es sind nicht so sehr viele Urologen, die sich dem auch beispielsweise in Referaten zur Verfügung stellen können. Ja. Viele machen das, wenn sie dann mal in eine Selbsthilfegruppe kommen und dann dort mal eine halbe Stunde ein Referat halten. Mhm. Eine Vielzahl von Patienten nimmt aber aus einem solchen 30-minütigen Referat gar nicht so furchtbar viel mit oder aber hat die Hälfte, bis sie zu Hause sind, schon wieder vergessen. Und ich glaube, dass dieses Format, ein Podcast zu produzieren, insoweit sehr, sehr zielführend ist, weil der Betroffene sich das im Einzelnen nochmal zu Hause anhören kann, in aller Ruhe nochmal wiederholen kann und dann auch die richtigen Fragen herausarbeiten kann für sich selbst und für seinen Besuch bei der Ärzteschaft. Ich darf dir sagen, zum guten Abschluss, was meine Seite angeht, gibt es zum Beispiel Parkinson-Tagebücher. Ja, da ist alles Mögliche abgefragt. Da wird anschließend ein wunderschönes Diagramm gefertigt und alle möglichen Parameter werden abgefragt, bis hin zur Vergesslichkeit, bis hin zu Problemen beim Sehen und beim Hören. Alles wird abgefragt. Aber die Frage Urologie steht noch trotz alledem so ein bisschen hinten an. Mit der Folge, dass dann natürlich auch nach wie vor irgendwie eine Schamgrenze dabei überwunden werden muss, das in der Klarheit bei den Ärzten mal anzusprechen oder überhaupt auch den Schritt in Richtung Urologie zu gehen. Das wäre gut und sinnvoll, wenn wir daran gemeinsam, gerade weil du auch sagtest, mit PWW so arbeiten, dass wir da ein vernünftiges Tatsachenkompendium zusammenstellen und es entsprechend publizieren.
Dafür sind wir ja da. Dafür ist ja die Pinkelpause da, um genau diese Brücken zu schlagen und dann in der breiten Masse zu informieren. Dann würde ich einen ganz konkreten Vorschlag machen. Du verbreitest diesen Podcast in deinem Netzwerk. Wir stehen natürlich über Kommentarfunktionen für jegliches Feedback zur Verfügung. Und wir machen vielleicht auch bei Patienten wie wir auf der Plattform einfach mal eine Gruppe auf, die sich mit Parkinson und vielleicht auch mit urologischen Problemen bei Parkinson beschäftigt. Und dann können wir da so einen Austausch sicherlich in Gang bringen.
Ganz wunderbare Sache. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, wir danken dir dafür, dass du hier Zeit gefunden hast bei uns in der Pinkelpause.
Danke für die Offenheit und schöne Grüße in das schöne Heim.
Alles Gute.
Tschüss,
bis bald. Ciao.
Dankeschön, bis bald.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Erstmal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.